Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland. Bis es brennt.
Hallo, ich hab gedacht, probier ich's mal. In diesem Laden, alter krass, sie haben ja ein ganzes Arsenal an verwegenen Gegenständen auf dem Boden, an den Wänden. Schnick, schnacken, Trick, Track, ne Monatspackung, Tick, Tack, eine tadellose Badehose und einen echten Wauzi, Astronauzi. Sie lassen den so einfach rumliegen. Ich würde morden, für das Teil ist es schon für weniger gemordet worden. Ich heiße übrigens Gordon und suche so ein Ding, dass die Treppe runtergehen kann.
Ja, Gordon, das...
Es ist im Grunde eine Spirale, so eine kleine, so aus Stahl.
Ach ja, die habe ich als Kind auch gehabt.
Man kann das nicht von Anfang an, man muss das üben, bis man es raus hat, aber dann so ein Ding, dass die Treppe runtergehen kann.
Ja, also ich heiße Gordon, dann ist ja wahrscheinlich irgendein Alf-Song, ne?
Nein, das ist ein Zitat, das ist die erste Strophe von dem großartigen Chansonnier Sebastian Krämer.
Ah.
Und das Lied heißt auch, das Ding, das die Treppe runtergehen kann, kann ich sehr empfehlen, das mal auf, wenn das bei Apple Music, bei Spotify ist, einfach mal reinzuhören. Du hattest so ein Ding?
Ja, ich hatte so ein Ding aus Metall, diese Spirale, die die Treppe runtergehen kann. Die habe ich, glaube ich, sogar meinem verstorbenen Onkel Günther abgeluchst, der ja bei uns im zweiten Obergeschoss gewohnt hat. Und der hatte für mich, deswegen versuche ich das immer auch mal, das Leben meiner Tochter aus ihren Augen zu betrachten, weil der hatte für mich auch eine hochspannende Wohnung mit diversen Mitbringseln aus verschiedensten Reisen, so was weiß ich, nach Vietnam oder Thailand oder was weiß ich, dann stehen da so irgendwelche Figuren und er hatte so ganz viel so Krimselkramsel, wo man mit so kleinen Kinderpillefingern dann überall dran rumgefummelt hat und das war hochspannend, weil für Kinder ist ja alles irgendwie interessant, was ein bisschen von der Norm abweicht und deswegen konnte ich da oben immer irgendetwas finden, was ich hochspannend und interessant fand und ähnlich geht es meiner Tochter ja bei uns wahrscheinlich auch, weil wir ja auch jeden Scheiß kaufen und mitnehmen oder uns irgendwo aus China schicken lassen. So hatte Niki letztens für mich hatte sie sich wieder von irgendwelchen Instagram-Werbungen beeindrucken lassen und wollte mir dann als kleine Überraschung einen Ganzkörper-Flausche-Suit schenken, in Hai-Form. Also im Grunde genommen, dass du als erwachsener Mensch in so einen Hai steigen kannst, wie so ein Overall.
Ein Hai.
Und dass nur dein Kopf aus dem Hai-Maul guckt. Ja, ja. Mhm. Und dann war es aber, wie es mit so vielen Sachen aus China nun mal ist, dass der Hai, also angezogen, gerade mal ungefähr so 1,40 Meter hoch war. Und ich bin jetzt nicht Basketballprofi, aber 1,40 Meter bin ich auch nicht. Aber das waren natürlich die idealen Maße für meine Tochter. Und kaum, dass sie bei mir zu Hause war, lag sie auch schon abends beziehungsweise nachts, ohne dass ich es mitbekommen hatte. Also ich habe sie morgens geweckt zur Schule und da lag sie im Bett in diesem Hai-Overall. Also guckte mich meine Tochter aus dem Hai-Maul an und hat in dem Ding geschlafen. Weil sie das, wir haben das wohl einfach instinktiv tagsüber irgendwann bei ihr ins Zimmer gelegt, diesen Overall. Und sie hat den wohl in der Nacht oder am Abend, als sie dann vielleicht nochmal auf Toilette gegangen ist, hat sie den noch entdeckt und sich einfach spontan angezogen und wachte dann morgens in dem Ding Ding auf. Und sowas ist natürlich einfach toll.
Aber super süß.
Ja.
Ja, aber es gibt heute auch wirklich viel mehr geile, so abgedrehte Sachen.
Total.
Als dass es in den 80er Jahren gab,
ja,
ne?
Ja.
Also in den 80er Jahren war es ja so, du kennst die Geschichte ja auch, als ich 12 war, wo meine Tante aus New York mir das Original Alf-Kostüm mitgebracht hat. Das war dann schon wirklich ein Highlight. Oder sie hat mir auch das Casio-Keyboard mal mitgebracht. Oh. Das von Trio, war ja. Stefan Remmler.
Ja.
Wo der Original-Da-Da-Da-Rhythmus drin ist.
Ja.
Das hatte ich vor, bevor es Trio gab, hatte ich das Ding schon.
Ja.
Und dann kam das Lied raus, Da-Da-Da. Und dann dachte ich, dieser Rhythmus, ja. Rock 1 war das, der ist ja in dem Keyboard, ja, in dem Keyboard auch drin. Ja. Aber wie süß, dass sie sich da in das Kostüm selber. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich dem auch erlauben, sich immer zu verkleiden. Ne? Also
ja.
immer, also wenn das Kind jetzt zu mir sagen würde, also wenn ich jetzt mit dem Kind irgendwas unternehmen wollen würde, dann würde das Kind sagen, hey, ich würde gerne das High-Kostüm anziehen, würde ich sagen, ja klar, kein Problem.
Ja.
Weil ich finde, alles, was die Welt bunter und schöner macht, ist doch einfach
unbedingt
gut. Das habe ich in Holland irgendwie immer so geliebt. Ich hatte immer das Gefühl in Holland auch, dass die Kunst sich da viel mehr mit dem Stadtbild so vermischt hat. Ne? Das ist
ja.
immer so, auch wie Street Art heute, ne? Aber damals schon in Holland war irgendwie alles immer bunter und poppiger, so als in Deutschland fand ich es eher alles immer so, weißt du, da hast du dann in der Fußgängerzone einfach den Rossmann, DM, Müller, weißt du, alles irgendwie so eher Tristesse, und das fand ich immer, in Holland gerade hatte ich das Gefühl, natürlich, wenn du durch New York läufst auch, aber dass alles bunter ist, und ich finde, jegliche Form von Kunst im Alltag finde ich einfach immer, gewinnt immer auch.
Total.
Auch, weißt du, es gab in Holland war ich recht früh auf so Musikfestivals, ne? Das Lowlands Festival zum Beispiel. Und das war immer anders als in Deutschland. Deutschland war in den 80er Jahren ein Musikfestival, eine Bühne, 100 Bierstände, ein paar Bänke,
ja.
noch eine Frittenbude und einfach nur so pragmatisch gedacht, ne? Also ohne Schönheit.
Und was hast du, das war in den 80ern?
Naja, ich glaube, es hat sich auf jeden Fall geändert, muss man fairerweise sagen, wenn man so Festivals wie das Lollapalooza hat oder okay. so, wenn man Bilder aussieht, aber
ja,
es ist, glaube ich, immer noch so, Rock am Ring ist schon sehr basic und so. Und da war das so in Holland.
Vielleicht ist es mein Problem, dass das einzige Festival, was ich regelmäßig besuche, das Kasseler Stadtfest ist. Vielleicht hat sich dahingehend auch mein Bild nicht großartig verändert. Das ist möglicherweise auch ein Stück weit jetzt meine eigene Schuld.
Ja, auf jeden Fall war das Lowlands Festival, das waren erstmal Zirkuszelte, ne? Und dann waren da wirklich so überall auch Kunstinstallationen und so Künstler, die da irgendwie an den ganzen Gerüsten und so, die eigentlich nur so einfach hässlich sind, einfach Kunst installiert haben.
Ja.
Nachts wurde das beleuchtet, auch in den Zirkuszelten an den Decken so irgendwelche Monster, die da so hängen, und es war gleich wie eher wie so eine schöne Fantasiewelt einfach, ne?
Ja, also man kann ja dann doch auch mit vergleichsweise wenig Mitteln eine ganze Menge schaffen, und da ist der deutsche Pragmatismus möglicherweise erst relativ spät etwas anderem gewichen. Das mag schon sein, ja.
Ja.
Aber ich bin ja hier im Savoy Hotel, da mangelt es ja nun wahrlich nicht an Kunst, ne? Man blickt hier, ist auch echt interessant, was man hier alles schickt, dann irgendwie blickt hier, ist dann so eine, wie so ein Paravent, so eine spanische Wand, aber im japanischen Design. Dann hast du da einfach mal so zwei, an sich natürlich völlig nutzlose, aber spektakulär designte Vasen. Da ist dann so ein Fisch, was ist das dann hier, dieser Feuerkopffisch, das Vieh, was Leslie Nielsen erledigt hat in Die nackte Kanone 1 mit dem Füller.
Kenne ich noch, mit dem Füller.
Ja, genau. Da sind zwei Vasen von da. Dann im Hintergrund ja dieser Teppich, mit, ich weiß gar nicht, welche Frau das ist. Ist das Diana Ross oder wer soll das sein? Drauf. Also schon interessant. Übrigens interessant, ich bin letzte Woche, da war ja hier in Köln der Fernsehpreis, und ich war ja hier auch im Savoy Hotel und bin dann aber am Freitag auf zum Kölner Treff und bin dann aus dem Hotel abgeholt worden zum Kölner Treff und bin dann in so einen schwarzen Van reingesprungen. Also raus aus dem Hotel, direkt rein in den Van. Die Tür stand noch offen.
Hört sich an wie Michael Douglas The Game.
Ja, so ein bisschen, ne? Stimmt. Genau. Und dann rein. Und dann hörte ich eine junge Frau, da stehen ja vor dem Hotel ja immer noch so Autogrammjäger und Autogrammjägerinnen. Und da hörte ich eine Frau, die dann wahrscheinlich noch ein Foto machen wollte und erhob mich schon wieder, um mich dann noch so mal halb aus dem Van wieder rauszubewegen, erhob mich in ihre Richtung und realisierte erst, was sie dann zu mir gerufen hatte, um mich zu animieren. Und hörte dann, dass sie sagte, Jochen, können wir kurz ein Foto machen? Und ich erhob mich und guckte sie an, die so schon bei mir stand und guckte sie an und sagte, wie hast du mich gerade genannt? Und sie zog sich wieder zurück und ging so wie Homer zurück in die Hecke, zog sie sich so leicht pikiert wieder zurück. Ja, also ihr wäre es wahrscheinlich irgendwann später auch aufgefallen, dass ich nicht Jochen Schropp bin.
Man muss auch sagen, ja, hier ist ja manchmal auch so Evergreen, ne? Wir müssen so, also die Jochen-Geschichte ist schön.
Ja.
Aber wir müssen an dieser Stelle die schönste Jochen-Geschichte, die kann man immer wieder erzählen.
Von Bettina Russ, ja.
Die schönste. Ja, die ich korrigiere mich, so wie ich es in Erinnerung habe, Bettina Rust hat uns das erzählt, ich glaube dir mal und mir mal oder uns auch nochmal gemeinsam, sie war irgendwo auf einer Party oder irgendwo ging die Treppen hoch oder so.
Ja, sie hat sich halt richtig schön fertig gemacht, ne, für eine Feier und so, und war schon, ich glaube die Treppe, es war so wie so eine Art Wendeltreppe zu der Party-Location hin. Also sie war so quasi auf dem Sprung schon in der Location anzukommen, wo sie hin wollte, und war halt einfach extrem, wie sagt man so schön, aufgebrezelt.
Ja. Und dann, dann ging sie irgendwie eine Treppe oder so hoch und dann stand da so ein Typ vor ihr, guckte sie an, sagte nichts und dann fragte er sie, Jochen?
Das ist wirklich die mit Abstand schönste Jochen-Geschichte, die ich je gehört habe, muss ich auch sagen.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil man halt auch überhaupt nicht die, also klar, wenn man sie als Jochen-Geschichte ankündigt, dann könnte man noch drauf kommen, dass dieser Name noch irgendwann fallen würde. Aber es ist halt einfach eine Geschichte, deren Pointe nun wirklich überhaupt nicht absehbar ist.
Auf jeden Fall musste
so lachen. Ja. Habe ich die Tage von Felix Lobrecht im Podcast gehört, das ist so witzig, weil ich hatte mich irgendwie mit einem Kumpel über Chefs unterhalten, gute Chefs, schlechte Chefs und so, und Felix Lobrecht erzählte irgendwann die Geschichte, dass er bei seinem, ich glaube es war sein Chef, ins Büro kam, und das war auch so ein typischer Berliner und so ein harter und kompromissloser Typ, so nach dem Motto, ja hier, dit nicht und dit nicht und so, ne? So. Und dann hatte dieser Chef auf seinem Schreibtisch, hatte er so einen Riesenstapel Bewerbungen liegen. Und dann nahm er von diesem Stapel Bewerbungen die Hälfte und schmiss sie einfach direkt unbesehen in den Mülleimer. Und weißt du, was der Chef sagte? Er sagte, ja, die Leute, die haben kein Glück gehabt, und Leute ohne Glück kann ich hier nicht gebrauchen.
Großartig.
Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist von so einer tiefen Logik und Gnadenlosigkeit natürlich. Ich bin absolut begeistert. Das ist wirklich mit das Witzigste, was ich seit Ewigkeiten gehört habe. Einfach die Rahmenbedingungen selber zu schaffen, in denen Leute scheitern, und es ihnen dann zum Vorwurf zu machen und zu sagen, ja, solche Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Einfach toll. Wirklich, also so gut.
Ja, pass auf, da fallen mir drei Geschichten zu ein. Einmal eine Chefgeschichte, dann eine typische Berliner Geschichte, weil das war ja so ein Berliner. Ja. Und dann fällt mir noch eine Geschichte zu den Kugelschreibern ein, diese Autogrammjäger besorgen.
Sehr gut.
Also ich fange mal an mit der Chefgeschichte. Die Chefgeschichte fällt mir ein, das ist gerade einer Bekannten von mir passiert, also nicht gerade, aber so vor ein paar Monaten. Und zwar lebt die in England und die hat da in so einem Restaurant gearbeitet und die hatte wirklich einen, sagen wir mal so, jetzt nicht ein Chef, mit dem man gerne so noch in Urlaub gefahren wäre. Und es war wirklich, war irgendwie auch nicht schön am Ende. Und die ist da dann auch gegangen. Und komischer Typ auf jeden Fall, ne?
Ja.
Und dann ging die irgendwann, das ist auch wirklich dann eine Zeit später gewesen, dann ist die, wie gesagt, lebt in England, dann ist sie dann irgendwo hingefahren, so ein Wellness-Ding ist das, ne, so auch ein bisschen FKK und Sauna und alles, und dann ist sie halt da in die Sauna und da war niemand in der Sauna, dann geht die Tür auf, dann kommt der Typ da rein. Horror, ne? Also dachte ich mir, du bist nackt, du bist einfach nackt, der Typ ist auch nackt und dann sitzt du da in der Sauna mit deinem Chef, wo es, sag ich mal, nicht so optimal auseinandergegangen ist, und du einfach denkst so, scheiße.
Also das ist ja wirklich auf ganz vielen Ebenen unangenehm. Der einzige Vorteil ist in dem Falle vielleicht, er war ja nicht mehr ihr Chef. Also wenigstens das. Also es war jetzt nicht so, du begegnest dir nicht irgendwie die nächsten Tage wieder auf der Arbeitsstelle und er kann nicht rumkommandieren oder dir eine Abmahnung geben, weil deine Brüste zu klein waren in der Sauna oder so, ne? Ist ja auch noch irgendwie so nach dem Motto, kommen Sie mal zum Personalgespräch. Ja, was denn? Ja, Sie wissen schon ganz genau, ne? So geht das nicht hier. Ja, was denn? Ja, habe ich ja in der Sauna gesehen. So, da immerhin.
Ja, auf jeden Fall grundsätzlich Horror. Also ich möchte auch niemanden überhaupt, ich bin manchmal hier in Berlin in dieses Vabali gegangen, das ist auch sowas, ne? Weil was einfach einen tollen Pool draußen hat und alles. Das Problem ist, man muss halt nackt rumlaufen.
Ey, das ist
ne?
aber das hatte Niki die Tage auch erzählt, weil dieses Vabali gibt's ja jetzt auch in Hamburg und ich glaube, sag mal grob seit 2 Jahren. Und ich habe im letzten Jahr da mal so auf das Areal geguckt und dachte, auch sieht doch eigentlich ganz nett aus, so bei schönem Wetter oder so kann man da doch mal hingehen. Und das mit, dass man da nackt sein muss, das scheint aber relativ neu zu sein, weil letztes Jahr haben die das noch nicht explizit ausgewiesen und Niki war aber jetzt dieses Mal da und ja, also ich weiß es nicht, also ich halte davon nichts. Ich brauche das für mein persönliches Glück nicht. Ich finde auch maximal 1,5% der deutschen Öffentlichkeit sehen nackt gut aus. Das brauche ich wirklich für mein persönliches Glück nicht. Ich bin aber, glaube ich, auch einfach ein Stück weit geschädigt durch zahllose WDR oder RTL 2 Dokus. Wenn man immer auf so nackt Campingplätzen war und man dann halt einfach in diesen Beiträgen immer gesehen hat, wie sie dann irgendwie mit ihren welken Körpern Tischtennis gespielt haben oder irgendein Horst dann da am Grillrost stand und dann mit dem Sack so halb im Rost hing. Also wirklich, ich muss es echt nicht haben. Ich finde...
Es gibt ja auch so Swingerclubs mit Buffet, ne? Was auch komisch ist. Du bist kurz vorm Bumsen und deine Eier hängen irgendwie noch im Tiramisu drin. Ich weiß, es ist einfach, also guck mal, pass auf, ich liebe es grundsätzlich, nackt zu sein. Ich finde, nackt zu sein, sich zu spüren, also wenn man irgendwo steht in einer Badehose, ist ja fast nackt, so am Meer, ist alles toll. Ja. Aber ich, und es ist nicht, weil ich prüde bin, vielleicht bin ich prüde, aber ich habe nie FKK verstanden. Mhm. Ich habe das irgendwie nie verstanden, dieses wir müssen jetzt alle nackt sein. Und es ist einfach so, man will nicht die Nudel irgendwie von jemandem anderen die ganze Zeit so vor, oder? Also oder auch bei Frauen, ich muss es irgendwie, irritiert mich das. Ja. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich meine, vielleicht können wir dann kurz hier mal das Thema einschieben, weil ich hatte ja eine Situation, wo jemand quasi letzte Woche sich direkt vor mir hingestellt hatte, dass wirklich der Penis so weit entfernt war von meinem Kopf, dass ich hätte wie Schnappi das Krokodil einfach zuschnappen können. Und das war dann Tommy Wosch, ne?
Mhm. Stimmt, entschuldige bitte, das muss man vielleicht kurz aufklären. Also, ich habe die Tage nach dem Joggen habe ich ab 17 gehört, liebe Grüße. Und in dieser Situation, du warst zu Gast in der Sendung und ihr unterhieltet euch über etwas, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und dann ging es darum, etwas zu klären. Und in der Sendung sagtest du, wir rufen jetzt mal Micky Beisenherz an. Also das bin ja ich.
Ja, ich sagte das nicht. Er hat mich...
Tommy Wosch hat gesagt, genau.
Er hat mich genötigt, so von wegen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, naja, also...
Rufen wir ihn an.
Micky zum Beispiel hat da kein Problem mit dem Thema, habe ich gesagt.
Genau, dann hieß es ja, rufen wir den doch mal an oder ruf du den doch mal an. Und du hast gesagt, ich kann ja jetzt schon garantieren, der wird nicht dran gehen. Der geht nie dran. So war es dann auch. Hm. Und dann hast du eine Sprachnachricht aufgesprochen, die ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abgehört hatte. Ich habe die Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, habe ich abgehört dahingehend, als ich sie in der Podcast-Folge gehört habe, als du sie dort aufgesprochen hattest. Und es ging um einen Sachverhalt, dass Tommy Wosch irgendwo, wo war das? Wo habt ihr euch getroffen?
Das war
bei Studio Bummens. Genau. Da kam Tommy Wosch in einer aufreizend kurzen Hose. Und du saßt und er stand neben dir. Richtig?
Genau. Ja,
und dann hast du was gemacht.
Ne, er hat sich einfach so kommentarlos, war irgendwie am Telefonieren, einfach so hingestellt, dass sein Penis quasi fast in meinem Gesicht hing.
Ja, richtig.
So, und dann habe ich einfach mal so, wie damals bei Facebook, so einfach so angestupst. So einfach so ganz leicht.
Wie man auf so ein Mikrofon tippt, so tu, tu, tu. 2, 3, mhm. 2, 3, check,
genau.
Check.
Test, test, check, check, 1, 2.
Gong, 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 gong. Ja, eine Handlung, die mir absolut vertraut ist.
Das hat er nicht verkraftet und sagt, es war ein MeToo-Skandal, ja. Das hat er mit Harvey Weinstein gleichgestellt. Und man muss einfach mal sagen, das ist ein tieferes Problem bei Tommy Walsh, kann man auch an dieser Stelle sagen. Es gibt halt Leute, die lassen sich therapeutisch behandeln, gehen in eine Klinik, ja. Oder es gibt halt Leute, die kriegen einen Podcast. Ne?
Das, genau, das ist eins der großen Probleme unserer Zeit, dass also ja. Die Menschen, die schwere psychische Probleme haben, mhm. und therapeutischer Hilfe bedürften, dass die jetzt mhm. nicht mehr eine Therapeutin bezahlen, sondern sich dafür ja. bezahlen lassen, andere mhm. Leute mit ihren Problemen zu behelligen. Das ist sicherlich ein Krisensymptom.
Ja, und ich finde, man sollte da vielleicht auch sogar vielleicht polizeilich das mal melden, ja. diese ganze Geschichte mit Tommy Walsh, grundsätzlich auch mit seiner Frau. Ich habe manchmal das Gefühl, ja. das ist alles wie bei Prekopil oder Fritzl, dass das alles nicht freiwillig passiert, dass diese Frau da wirklich, als ob er irgendwie vielleicht elektronische Fesseln irgendwie an ihren Beinen hat, weil man merkt immer wieder, ne, wird die so von ihm so untergebuttert. Also ich finde, da sollte man vielleicht mal mit der Produktionsfirma, ja. wir haben ja irgendwie einen kurzen Weg, was die Kommunikation angeht.
Oder vielleicht auch sogar, muss man einfach sagen.
Ich finde auch, die ja. haben da eine Verantwortung. Also ja. da sollten die, das Wesen von Tommy Walsh auf jeden Fall, da ja. da sollten auf jeden Fall ein paar Tests gemacht ja werden und ein paar Fragen gestellt werden.
Möglicherweise tun wir Studio Bummens aber auch Unrecht, weil sie da eventuell sogar schon mit dem psychologischen Dienst zusammenarbeiten und sagen, pass auf, wir müssen diesen Mann eng monitoren in seinem Verhalten. Mhm. Wir können aber jetzt ja nicht irgendwie mit Kameras und Mikrofonen und einem Sozialarbeiter da jeden Tag bei denen zu Hause vorbeikommen, sondern wir sagen denen, also Katrin ist natürlich eingeweiht, aber Tommy halt eben nicht. Mhm. Wir sagen, wir machen da einen Podcast,
Truman Show.
Täglichen Podcast. Ah, das wird toll. Und Tommy ist natürlich, weil er dann am Ende doch auch nicht sehr intelligent ist, aber dafür natürlich mit einer wahnsinnigen narzisstischen Störung, natürlich sofort drauf reingefallen und hat gesagt, ja, mhm. gute Idee. Und so schafft man es auf den, also ob der Podcast gehört wird oder nicht, das interessiert eigentlich niemanden. Den könnte man, also absolut. Dass sie den überhaupt ausstrahlen, ist wahrscheinlich wirklich nur so ein ja. Zufalls- und so ein Nebenprodukt. Und aber ja. die machen das tatsächlich damit, man jeden Tag mal kontrollieren kann, mhm. wie es um die beiden steht. Und das Ganze, ja. das ist so wie mit so, es gibt ja auch in so vor Altenheimen stehen ja auch Bushaltestellen, damit die ja. Leute nicht wegrennen, dass sie sich dann halt einfach da an die Bushaltestelle setzen und darauf warten, dass der Bus kommt, der natürlich nie kommt. Genauso habe ich mal gehört.
Dieser Podcast ist halt deren Bushaltestelle.
Genau,
das ist
deren ne? Bushaltestelle, beziehungsweise, mhm. ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, ich glaube die Schauspielerin Karin Peters oder so, die hatte, ähnlich wie Joachim Meyerhoff, hatte sie damals ihre Kindheit verbracht auf dem Gelände einer psychiatrischen Anstalt. Und da zum Beispiel war auch eine Frau, die war nicht so ganz beieinander und die glaubte immer noch als Sekretärin zu arbeiten. Und der haben sie halt einfach so eine Schreibmaschine da in so einen Nebenraum gestellt. Und die saß dann immer an der Schreibmaschine und ging davon aus, dass sie für den Chef gerade was abtippt. Und so ähnlich ist das mit Tommy Walsh, mit dem Podcast. Der hostet den Podcast, dann kann man ab und zu hören, wie er seine Frau beruft und korrigiert und verbessert und natürlich, klar, also...
Ja. Da merkst du auch dieses westdeutsche-ostdeutsche Gefälle, und, ne? diese westdeutsche Arroganz bei
ja,
ihm.
Ja,
ne?
Und dann geht er da mit so einer Wolf... Also im Grunde genommen leitet er ja diesen Podcast ja so wie Wolfgang Grupp, Trigema, und wir können aber alle dabei zuhören und da machen sich, also so ein Team von Psychologen macht sich nach jeder Folge Notizen und sieht aber über diesen Weg halt eben auch zu, dass da alles irgendwie einigermaßen, also bevor man da jetzt die Fürsorge kommen lassen muss oder so, finde ich das mit dem Podcast, so wie die das gelöst haben, eigentlich nicht so dumm.
Ja, das Praktische ist, ne, wenn das sich noch extremisieren sollte, ja. ne, weil ich sehe da schon Parallelen auch zu Ken Jebsen,
ja,
dann ist das
auch.
Gute ja, dass die, bei Studio Bummens ist das Gute ja, da kann man dann What the fuck happened to Tommy Walsh machen, ne? Also da ist
absolut.
Ja
absolut, also ich sehe Tommy schon mit angemaltem Gesicht, wie er auf so einem Auto sitzt, auf dem Dach mit so einem so im Schneidersitz. Also das kann nicht mehr lange dauern. Ja. Er mixt jetzt schon eine Tinktur zusammen, von der er sagt, dass alle das später bitte trinken mögen, um also gemeinsam aus der Welt zu scheiden. Er hat bereits, ich habe gehört, er hat in Brandenburg bereits einen ehemaligen Bauernhof gemietet.
Das habe ich auch gehört.
Und kobert jetzt schon ganz viele junge Menschen an, um da seinem Kult zu folgen.
der Trick ist ja auch seine, der hat ja der hat so eine warme, liebevolle Art, seine Stimme, das manipuliert einen schon, ne, und hypnotisiert einen fast schon. Ja. Und der hat ja schon so, weil er eben auch diese Größe hat, ne, der hat so Führerkompetenzen eigentlich auch, ne, so wie so ein Sektenführer einfach.
Er ist wie so ein Sektenführer, ja. Ne?
Und ich glaube auch, dass das auch der Trick war, dass vielleicht eigentlich seine Frau bei ihm einfach so mal bei so einer Session dabei war, ja, und da so eine Manipulation vielleicht stattgefunden hat schon, ne, dass sie ihm schon verfallen ist.
Genau,
ne?
So ist es. Genau so ist es, ja. Und er hat aber wohl, also da sind so viele Sachen so, da hat er, also es gibt ja bei Justin Bieber, da sind ja die Fans, die nennt man ja die Beliebers, so, ne? Mhm. Und dann gab es natürlich irgendwie, klar, gibt natürlich die Zeugen Jehovas, gibt's auch, also so Zeugen Gay-Hovers, das geht natürlich nicht. Da ist so viel Knickknack. Aber er hat wohl offensichtlich schon, also wenn er da oben steht und da unten sind dann seine ganzen Zeugen, seine ganzen Jünger. Ja. Und wenn er da runterblickt, dann nennt er das den sogenannten Washpit, in den er dann ab und zu mal reinspringt. Und das ist, das ist vieles bedrohlich. Und da muss man wirklich ganz genau drauf achten.
Und Leute, ne, die seiner Meinung nach nicht genug parieren und gehorchen, habe ich gehört, beleidigt er auch als Waschlappen.
Das sind die sogenannten Waschlappen. Das ist richtig. Ja, das sind die sogenannten Waschlappen. Ja.
Deswegen, also, aber vielleicht sollten wir da auch nicht viel mehr, ich möchte da auch nicht irgendwie jetzt weiter reingezogen werden in die ganze Sache. Genau. Aber ich würde mir nur wünschen, dass da Leute einfach das mehr beobachten. Einfach mal reinhören in den Podcast ab 17 täglich, ab 17 Uhr, da kann man sich dann ein eigenes Bild machen.
Ich denke auch, wir sind da auch ein Stück weit, wir sind da alle auch in der Verantwortung, wir als Bürgerinnen und Bürger.
Absolut.
Das ist doch jetzt, weißt du, das ist doch auch wieder so ein Segment des Podcasts, das kann man doch eigentlich auch komplett schon wieder rausschneiden und wegschmeißen. Wir haben uns da jetzt 10 Minuten herrlich unterhalten über jemanden, den zu Recht in Deutschland niemand kennt. Und diejenigen, die ihn kennen, die haben natürlich erst recht abgeschaltet, weil sie natürlich, wie sich das gehört, abstoßend finden. Also das ist jetzt wirklich, das sind einfach 10 absolut verschenkte Minuten, die also niemand zurückgeben kann. Und das ist traurig einfach. Das ist wieder mal komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Was mich übrigens zu Chico bringt, den ich ja letzte Woche interviewt hatte im Kölner Treff. Ein wirklich absolut rührender Mensch. Ganz toll. Weil, also, es ist wirklich, das ist auch jemand, der müsste dir auch total gut gefallen, weil der über diesen Lottogewinn ja jemand ist, dessen Leben sich so schlagartig verändert hat und der seit nunmehr einem Jahr wie ein Kind im Süßwarenladen ist und eine so pure Freude daran hat, die Dinge machen zu können, die ihm früher natürlich verwehrt geblieben sind, übrigens wie allen anderen auch, weil man natürlich als Normalbürger nicht andauernd in den Louis Vuitton Store geht und sich irgendwelche Taschen kauft oder so. Aber das ist wirklich schön zu sehen, was für eine Freude der hat, sich die Dinge gönnen zu können, an denen er Freude hat und dann auch den Leuten, denen er Geld geschuldet hat, es doppelt zurückzuzahlen und sich hier was kauft und da was kauft und seinem Bruder einen Ferrari schenkt und so. Und ich hoffe und bete für ihn, Gott sei seiner Seele gnädig, dass am Ende des rauschhaften Daseins noch so 1-2 Millionen über sind, dass er sich nie wieder Sorgen um Geld machen muss. Das wünsche ich ihm wirklich von Herzen. Ich empfände keine Befriedigung darin, irgendwann da stehen zu können und zu sagen, siehste, bleibt nichts hängen. Bitte, bitte nicht.
Ja. Ich habe ja den Auftritt auch angeschaut und ich fand das im ersten Moment auch sehr berührend und es war auch sehr unterhaltsam, fand ich, mit dir. Du hast ein wirklich wahnsinnig tolles Gespräch mit ihm geführt und auch Elke Heidenreich, ne? Du hast auch mal so 1-2 Fragen gestellt, die ich auch wirklich sehr gut fand. Aber das ist natürlich eine Perspektive, wie man das Ganze betrachten kann, wie du gerade gesagt hast. Und im ersten Moment hatte ich auch dieses Gefühl, was du gerade hattest. Aber dann irgendwie habe ich noch ein bisschen mehr über den nachgedacht und irgendwie, finde ich, stimmt da einiges nicht bei dem Typen. Ne? Also so gar nicht jetzt so jetzt mit Groll oder Hass, aber ich finde, irgendwie da ist ein Typ, also was er selber ja sagt, ne, der wirklich alkoholabhängig war, spielsüchtig, richtig viel Scheiße gebaut hat, aber der, für mich ist dieser Typ immer noch komplett der gleiche Mensch, der er vorher war, ne? Jetzt einfach nur mit Geld, ne? Und ich finde, er er stellt es irgendwie so dar, plötzlich, natürlich, ne, sitzt er da dann und ne, kriegt einen auch emotional, aber er stellt es plötzlich natürlich so dar, als ob alles gut ist und alles toll ist und sich, genau. Und aber am Ende bist du eigentlich, ich übertreibe jetzt, das ist eine Überzeichnung, bist du immer noch der Typ mit diesen ganzen Problemen, der du vorher warst, weil es hat sich überhaupt nichts wirklich geändert. Ganz im Gegenteil. Ich finde sogar, klar sind manche Sachen süß und rührig, ne? 70 Daunenjacken, da lacht man und ist alles. Aber am Ende ist es schon so, dass er jetzt einfach hingeht, ne? Auch sein Instagram-Kanal einfach, ich bin hier, ich bin der King und alles auch. Also diese Ebene hat es einfach auch, ne? Plötzlich ich und diese Freundin, die eben nicht vor dem Lotto gewinnt, da war, die jetzt eben irgendwie an seiner Seite da ist und ich finde, es hat auch wirklich was Unangenehmes, weil wie gesagt, wenn das Geld plötzlich weg ist, was hat sich denn dann geändert? Dann ist alles eigentlich gleich, ne? Also es wird so suggeriert, dass das Geld, dieser Gewinn, plötzlich alles okay gemacht hat. Also, ne? Plötzlich ist es, und das ist es, also so grundsätzlich.
Du hast mit allem, was du sagst, komplett recht. Das stimmt, weil...
Aber ich will es ihm auch nicht nehmen. Jeder kann ja machen, was er will. Aber nur mal als Beispiel. Warum zum Beispiel sein Lieblingscafé kaufen? Also das ist ja auch psychologisch. Zum Beispiel würde ich das einmal nehmen. Warum willst du das dann kaufen? Ich meine, jetzt, das wäre ja so, wenn du in Hamburg nächste Woche dein Lieblingscafé, also was ist da?
Aber das ist ja interessant, das ist so ein typisch männlicher Reflex, was man ja in erster Linie immer kennt aus so toxischen Liebesbeziehungen, also dass quasi der Mann die Frau besitzen will. Und das ist, glaube ich, ein typisch männlicher Drang, dass man etwas, was man schön findet, auf jeden Fall auch besitzen will. Das kennt man ja gerade wirklich auch von vermögenden Männern, dass sie dann, wenn sie immer auf einer Insel sind, die Insel unbedingt kaufen müssen, weil sie ist so wie so ein Silberrücken-Gorilla, der sich auf irgendwas draufsetzt, weil er es kann. So, also auf jeden Fall besitzen, weil du hast es ja natürlich richtig gesagt. Du kannst ja auch einfach dort weiterhin hingehen. Du bist ja ein gern gesehener Gast. Hast übrigens den riesen Vorteil, dass du den ganzen Stress mit dem Café nicht hast, den der Besitzer des Cafés natürlich hat, weil eine Gastronomie zu führen natürlich der totale Horror ist. Also du hast es ganz richtig gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und nur kurz, um was anzufügen, was aber an das anknüpft, was du gerade gesagt hast. Das Geld, das er jetzt hat, steht ja nicht am Ende eines langen Erkenntnis- und Veränderungsprozesses, sondern das ist ja wie so ein Asteroid in sein Leben reingerumst und hat natürlich jetzt erstmal vieles auf den Kopf gestellt. Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, er erzählte ja von dem inneren Loch in seinem Herzen, ob das jetzt gefüllt sei. Und er sagte ja. Und das mag in diesem Moment ja erstmal auch so sein. Also wenn du das Leben oder das Glück, die innere Glücksbegabung als eine Art Eimer siehst, dann hat er ja offensichtlich ein großes Loch in diesem Eimer. Und jetzt ist es über das Geld, was er hat, das viele Geld, erstmal so, dass du so viel Wasser nachschütten kannst, dass du erstmal nicht bemerkst, dass dieses Loch im Eimer natürlich immer noch da ist. Die Frage ist halt nur, wie lange ist es möglich? Und ich sehe das genauso wie du, dass die grundlegenden Probleme natürlich in keinster Weise gelöst oder austherapiert sind, sondern dass das Geld einfach wie so ein riesiges Pflaster auf einer klaffenden Fleischwunde ist, die eigentlich genäht gehört. Aber stattdessen hast du einfach nur ein riesiges Pflaster, was aber momentan noch hält. Und das ist ja auch gut. Und das sei mir auch zu gönnen. Möglicherweise reicht es auch, um diese riesige Narkose-Spritze.
Ich wünsche ihm auch nicht Schlechtes. Ich fand's nur.
Nein, ich weiß genau, was du meinst.
Analytisch nur, ne, das ist wie gesagt die eine Perspektive, die man natürlich einnehmen kann. Aber ich finde, wenn man da genau zugehört hat, einfach auch wem er alles Geld gegeben hat und so, dann hat das auch ein bisschen was. Ich kaufe mir die alle jetzt, ne? Ich kaufe mir das irgendwo auch alles und kaufe mir diese Sympathie. Klar, er stellt das natürlich so dar, ich habe Scheiße gebaut, die haben mir Geld geliehen, ich habe den doppelt zurückgegeben, ist ja eigentlich gar nicht nötig. Ne? Du kannst ja auch dem normal das Geld zurückgeben und sagen, hey, ich lade dich nochmal ein, vielen Dank. Aber er hätte ja auch mit dem Geld sagen können, hey, ich kaufe mir irgendwo ein Haus, zieh mich erstmal zurück, irgendwie aber es ist sehr, es ist alles sehr.
Er hat es ja wohl auch mitunter ganz gut angelegt, ne? Also er hat schon Immobilien
gekauft. Das sagt er, aber das muss man ja fairerweise auch sagen. Das meine ich halt. Der Typ, also wenn du eben, was ich gerade meine, seinen Instagram-Account anschaust und was dem jetzt gerade wichtig ist, was sein Plan ist, dann ist das ja natürlich eine ganz klare Sache, wenn er da auch im Fernsehen, weißt du, ich mache den Salz- und Pfefferstreuer-Typen nach, wenn er sagt, bitte, ich habe hier jetzt, wo ich gerade im Fernsehen bin, ich habe auch eine Bitte, ne, ich habe Drogen genommen, ich möchte allen sagen da draußen, das ist Gift, das macht euch alle kaputt, dann ist das natürlich auch, wo alle doll klatschen und ja, so. Ne? Und das meine ich halt, das ist so ein bisschen, ich kann ihm das total abnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich auch extrem sagen, Alter, was laberst du hier jetzt gerade?
Naja,
ne?
Also das meint er natürlich ernst, wenn er es sagt. Natürlich weiß er auch instinktiv, dass das gut ankommt, weil du weißt, die Deutschen klatschen immer artig, wenn einer sagt, Finger weg von den Drogen und seid nett zu Mama und Papa, dann ist ja völlig klar, dass sie alle begeistert sind.
Aber sie können jetzt klatschen, wenn sie gerade ihr Bier dann abgestellt haben auf dem Wohnzimmertisch, dann fangen die an zu klatschen. Ja. Ne?
Ich meine, sie haben auch als Publikum geklatscht, als Joe Cialo vor ein paar Monaten bei mir im Kölner Treffer und erzählt hatte, dass er ab und zu auch mal abends nicht so lange arbeitet, dass er dem Kind abends noch was vorlesen kann. Da hat der ganze Saal geklatscht. Und nur um die Show nicht zu versauen, habe ich nicht das gesagt, was eigentlich normal wäre, dass man sagt, ja, sag mal, und dafür gibt es jetzt hier Szenenapplaus oder was. Das ist ja wohl das Normalste von der Welt, dass man halt einfach mal sein Kind ins Bett bringt. Aber gut, sei es drum.
Ja, aber daran merkst du eben auch, wie sich viele Dinge verschieben, ne? Wie viele Dinge einfach so so anders sind und da gar keine Reflexion mehr stattfindet. Aber auf jeden Fall, ich fand's, wie gesagt, einen interessanten Auftritt. Das ist, glaube ich, das Richtige. Es war super unterhaltsam, aber man kann dieser Illusion, die da irgendwie performt wurde von ihm irgendwie, ne,
ja, ich würde gerne noch was anfügen, was an das anknüpft, was du eh gerade auch schon gesagt hast, und zwar genau diese Videos und die Message und so, weil er hat ja Botschaften an junge Leute und all das. Aber die Botschaft geht natürlich dahingehend nicht auf, denn er sagt ja, also was er sagen will ist, macht es wie ich, geht meinen Weg, dann führt, also wenn ihr Probleme habt oder so, dieser Weg führt euch zurück auf den richtigen Pfad, beziehungsweise wenn ihr es macht wie ich, dann wird sich euer Leben positiv verändern. Aber
aber man kann das ja gar nicht. Was hat er denn gemacht?
Also, man kann es nicht nachmachen.
Man kann es ja gar nicht nachmachen. Genau. Und vor allen Dingen, jetzt gehe ich noch einen Gedanken weiter. Macht es wie ich, ist ja, weil das meine ich halt, dass der Typ total, das ist ja totaler Quatsch, weil er ist ja offensichtlich immer noch sehr krank. Also was soll man denn wie er machen? Weil es gibt
also das
ja,
Grundproblem,
also er
hat
vorher
sich ja nicht
nichts
verändert.
Gemacht dafür. Genau. Und deswegen ist es, wie gesagt, ich wünsche ihm auch, dass das Geld am Ende nicht weg ist. Wobei vielleicht würde ihm das sogar helfen. Also es ist ja oft schon so, dass das ist jetzt ein doofer Spruch, aber Geld macht am Ende nicht glücklich.
Nein, das ist...
Oder Ruhm.
Genau.
Ruhm. Ja, ich meine, man kennt viele Biografien und so.
Na, jetzt kommt ja interessanterweise zum Geld, kommt ja jetzt dann auch der Ruhm dazu. Zumindest der flüchtige, der kurzfristige Ruhm. Aber er hat ja auch wirklich, ich bin ziemlich sicher und ich könnte mir auch vorstellen, dass er da Bock drauf hat, dass wir ihn relativ bald in diversen RTL-Formaten wiedersehen werden. Also die sind ja im Grunde genommen, und das meine ich überhaupt nicht abschätzig.
Der du sogar schon wahrscheinlich im Januar, ne?
So schnell will es vielleicht nicht gehen, aber die beiden sind ja wirklich unterhaltsam. Also Chico, das hat man ja auch beim Kölner Treff zum Beispiel gemerkt, der ist wirklich unterhaltsam. Der hat das Herz am rechten Fleck.
Wer sind die beiden?
Er und seine Freundin. Also Chico und Chico und Candice, alleine vom Namen her, das ist natürlich pures Gold. Und es steht doch völlig außer Frage, dass jemand mit seinem Gespür für Timing und der kann ja auch Pointen setzen. Der ist ja wirklich offensichtlich jemand, der ein gutes Gespür für Entertainment hat, dass die über kurz oder lang im Sommerhaus der Stars sein werden, dass wir die irgendwo wiedersehen in irgendwelchen RTL-Formaten und wenn es nur eine Doku ist, das ist doch völlig klar. So, weil er jetzt mittlerweile so langsam auch bundesweite Bekanntheit erlangt hat, wäre ein Sender wie RTL auch schön doof, wenn sie das nicht abschöpfen würden.
Aber ey, mir fällt gerade so eine Geschichte ein zu einer Freundin.
Hat die auch im Lotto gewonnen?
Nee. Mir fällt was ein, so ein Spruch. Aber ja, ich sag den Spruch nicht, weil dann nehme ich die Pointe weg. 2004, als ich gerade nach Berlin kam, ne, da war ich ein
Niemand.
Ich war ein Niemand und ich war ein Dreivierteljahr mit einer Frau zusammen. Mhm. Auch war sie mit dem Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Und wir hatten eine Beziehung, so ein Dreivierteljahr. Und die wohnte aber noch bei ihrem Ex. Pass auf, aber habe ich nichts gedacht, weil manchmal spürt man eine Liebe und so. Und dann wurde ich krank, war ich halt mehrere Wochen im Krankenhaus, das erste Mal, dass ich Krebs hatte. Und dann war es so, dass die plötzlich weniger Zeit hatte, als ich im Krankenhaus war. Ne? Oh,
was für ein tolles Timing. Und
man merkt das ja, ne? Wenn wenn du merkst das ja schon, okay. Mhm. Und dann hat sich das alles so zugespitzt. Dann hatte ich ein paar Wochen Bestrahlung, muss man danach haben. Ne? Und das Krasse ist bei Bestrahlung, wenn man vielleicht auch eine Veranlagung hat, dass ich hatte Hardcore-Depression. Ja, okay. Ne? Also wirklich Hardcore. Und dann war die plötzlich, hatte gar keine Zeit mehr, musste dahin. Mhm. Und dann saß ich so alleine im November, es war dunkel, es war im Regnen, dunkel, kalt,
schlechteste Zeit
in
für
meiner
Krebs.
Wohnung. Irgendwann ging es mir richtig schlecht, also richtig schlecht abends, und ich habe zwar gute Freunde, aber das war auch zu viel. Und ich merkte auch, ey, ich will jetzt hier mit Profis, und dann bin ich zur Charité gegangen, weil es mir wirklich nicht gut ging abends. Ja. Ne? Ich bin zur Charité gegangen und dann sagten die, naja, also wir können Ihnen jetzt was geben, Sie wieder nach Hause schicken. Und ich sagte, ich möchte jetzt nicht nach Hause. Und dann sagten die, wir haben hier keine normale ambulante Station. Wenn, dann können Sie nur in die geschlossene bei uns für eine Nacht gehen. Und ich so, oh, weiß ich nicht, eine geschlossene, das war schon auch, ne, man denkt, oh Gott, Gott, ne, jetzt alles. Aber ich habe dann, weil ich irgendwie, ich wollte auch nicht nach Hause, ich wollte jetzt auch irgendwie nicht zu Freunden, es war echt übel. Ich habe dann gesagt, okay, ich bleib hier, Charité, ne? So, dann bin ich erstmal in die geschlossene der Charité reingelatscht. Okay. Nee, und es war schon hart. Ja. Da lief dann einer über den Flur. Hallo, ja, bist du neu hier? Und rannte dann
wirklich so einer flog übers Kuckucksnest.
Ja, ja, genau so, und dann war da irgendwie so ein Bett auf dem Flur, wo wirklich so eine Traumapatientin, ich glaube auch aus dem Kriegsgebiet, das war mein Gefühl in dem Moment. Ich war ja selber auch neben der Spur, die nur rumschrie, und es war alles schlimm. Ja. Und dann bin ich in so ein Zimmer gebracht worden, und da waren auch überall Gitter vor den Fenstern. Ne? Es war alles schon, pass auf. Und dann plötzlich hieß es ja, der Doktor will jetzt mit Ihnen reden. Hey, pass auf. Dann komme ich da rein. Und dann sitzt da der Doktor vor mir, und das ist ein Typ, der vielleicht 5 Jahre älter ist als ich. Und den kannte ich aus so einer Fußballbar, wo ich zu der Zeit immer hinging. Ne?
Okay.
Und das war auch eher so ein, ja, so ein Karrierist, so ein geleckter Typ, weißt du, wo man dachte, so, und dann saß er da. Ja, hallo, und so saß er schon vor dir, und ich war gebrochen. Ja. Und dann, aber ich war halt auch hilflos, und dann sagte er, erzählen Sie mal. Und dann habe ich alles erzählt mit dem Krebs und so, das war nicht das Problem, aber ich habe dann auch gesagt, ja, das Problem ist jetzt auch irgendwie mit meiner Freundin und so. Ne? Und dann habe ich das so ein bisschen erzählt, das ist jetzt auch nicht mehr, pass auf. Ey, und dann, wie gesagt, 20 Jahre her, und dann, während wir sprechen, klingelt sein Telefon die ganze Zeit, ne, sein Handy. Und dann und sagt er irgendwann, ah, meine Freundin. Und ich erzähle, ne, gerade wie das bei mir genau das Gegenteil ist. Und dann, ah, schon wieder meine Freundin. Und irgendwann sagt er, Entschuldigung, darf ich mal abnehmen? Und dann, ja, Schatz, ja, kein Problem. Aber dann legt er auf, und ich erzähle gerade, wie alles bei mir in die Brüche geht von der Beziehung. Und dann sagt er, guckt er mich an, ich werde es nie vergessen, deswegen komme ich drauf. Ey, dann sitzt der Typ vor mir und sagt, lächelt mich an, sagt, naja, eine gute Freundin ist halt wie eine gute Visitenkarte, ne?
Oh, wow.
Ey, und dann sitzt du da, und du sitzt da, echt denkst so, ey, du bist Arzt, du bist Psychologe, aber also keine Ahnung, nicht.
Wie kann man denn so, untalentiert sein?
Aber ey, plötzlich, das war gut, ich habe mich wieder gefühlt, ich war plötzlich blitzklar, und dann dachte mir, ey, was für ein Obertrottel, und jetzt kommt die Pointe. Die Pointe ist, dass ich den dann Monate später wieder traf. Und weißt du, mit wem da, dann war er nicht mehr mit dieser Freundin zusammen, hatte eine neue Freundin.
Bitte,
und die ist ein deutsches Topmodel. Ich sage jetzt keinen Namen, ne, aber einfach ein wirklich deutsches Topmodel.
Und nicht, viele gibt's ja nicht.
So dahergesagt, ist ja jetzt auch egal, ne, ich will es. Aber ey, da dachte ich, ey,
So, aber jetzt,
das passte,
um den Mann zu verteidigen.
Ja.
Du hast gesagt, du warst danach sofort wieder klar und wieder beieinander. Ist dieser Mann entweder der schlechteste Psychologe aller Zeiten, unsensibel und ein absoluter Trottel, oder hat er da einen genialen Kniff angewendet, um dich sofort wieder in die Spur zu bringen? Wir werden es nie erfahren.
Ja, aber pass auf, das Ganze hat noch eine zweite Pointe. An dem Abend, ich habe dann mit dem vielleicht um 7 Uhr das Gespräch geführt, ne? Und dann um 8 Uhr klingelt das Telefon, meine Mutter. Ruft nochmal an und ich wollte gar nicht abnehmen. Ich wollte dieses Gespräch vermeiden.
Die Frau hat
vermeiden.
Ja auch stets das Potenzial, dich wieder zurück in eine tiefe Krise zu stoßen.
Ja, pass auf. Und dann sagte sie, wo bist du? Ne, ich nehme ab. Ich so, ey, ich kann nicht, ich bin in einer geschlossenen von der Psychiatrie.
Was man so sagt halt, ne?
Und sie hat nichts mehr gesagt. Irgendwie das Telefon beendet, ne? Plötzlich 2 Stunden später, ich lieg schon im Bett, vollgepumpt mit irgendwelchen Medikamenten, dass ich da, ich bin da auch übrigens
mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend Feeling.
Pass auf, und es war klar, dass ich nur eine Nacht bleibe in dem Laden, es war mir auch klar, dass ich da jetzt nicht, pass auf, und dann irgendwann kommt die Schwester rein, Herr Pulak, Sie haben Besuch, ich gehe auf den Flur, steht meine Mutter, guck mich nur an, so ernst, steht vor mir in diesem Flur, in der geschlossenen, in der, ist das dein Ernst? Ey, ich schwör dir, ich sitze da so und ich hab's ja selber gehasst, ja. Weißt du, ich selber war der unglücklichste Mensch. Sie, ist das dein Ernst?
Wie kannst du deiner Mutter das antun, psychisch krank zu sein?
Und dann einfach nur so ein paar Sprüche, naja, du wirst selber wissen, was du hier machst. Und dann ist er einfach gegangen. Mein Auftritt von 5 Minuten.
Wunderbar.
War wirklich Horror. Echt Horror. Ich bin dann am nächsten Tag aber morgens auch wieder raus. Aber es war dann okay. Ich empfehle auch allen, die jetzt vielleicht mal zuhören, wenn es einem nicht gut geht, das muss nicht so laufen. Also in der Regel läuft das anders. Also immer lieber Freunde anrufen, nicht in sich reinfressen, immer nach außen gehen. Das heißt, entweder Freunde anrufen oder vielleicht seinen Hausarzt konsultieren, oder es gibt ja auch Notdiensten telefonischen. Also es wird einem in der Regel geholfen, aber es hat dann manchmal leider auch komödiantische Aspekte. Sind wir schon wieder am Ende.
Soll ich Laura Karasek etwas von dir bestellen? Die ist nämlich heute mit ihrer Mutter im Kölner Treff zu Gast.
Schöne Grüße auf jeden Fall. Die hat ja ein Buch geschrieben, glaube ich, mit ihrer Mutter.
Genau, deswegen ist sie da.
Um dieses Mutter-Gespräche.
Genau,
Tochter. Ja.
Ich bin gespannt, ob die Gespräche ähnlich gut laufen wie mit deiner Mutter.
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Schön, dass ihr immer wieder einschaltet. Es bedeutet uns sehr viel. Und ich wünsche dir einen schönen Kölner Treff. Und
tschüss!
Ciao!
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.